Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Es geht darum, dass Cannabis nicht konsumiert werden darf in den Biergärten, weil im Bundesgesetz steht, dass in unmittelbarer Nähe zu Minderjährigen ohnehin nicht Cannabis konsumiert werden kann.
Nun gut, diese Woche hätte das auch keinem Kiffer Spaß gemacht, im Biergarten einen Joint zu rauchen. War ja ohnehin viel zu kalt dafür, so eisig wie die Stimmung in der Staatsregierung bei diesem Thema. Es geht wieder eine Woche zu Ende, in der die Diskussionen in Bayern von Cannabis geprägt waren. Und damit herzlich willkommen zur Woche der Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger. Bayern will die Cannabis-Freigabe der Ampel in Berlin so streng wie möglich umsetzen. Harte Bußgelder gibt es, wenn man beispielsweise in der Nähe einer Schule kifft. Man muss dafür sogar mehr Geld zahlen, als wenn man mit 80 in einer 30er-Zone an einer Schule vorbeirast. Diesen Vergleich hat diese Woche ein Jurist aufgestellt und die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung unverhältnismäßig genannt. Die CSU ficht das nicht an. Sie setzt ihren harten Anti-Cannabis-Kurs weiter fort. Wo überall nicht gekifft werden darf, war diese Woche Thema im Kabinett. Volksfeste, Biergärten und Parks werden in Bayern jointfreie Zonen. Arne Wilsdorf berichtet.
Wie angekündigt, will die bayerische Staatsregierung den Konsum von Cannabis so schwer wie möglich machen, ob in gerauchter oder gedampfter Form. Und zwar mit Hilfe einer Änderung des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes. Auf Volksfesten, in Biergärten und in den Außenbereichen von Gaststätten ist das Kiffen künftig verboten. Gesundheitsministerin Judith Gerlach, CSU.
In den Innenbereichen haben wir ohnehin das allgemeine Rauchverbot. Das normale Rauchen bleibt auch im Außenbereich weiterhin erlaubt. Es geht aber darum, dass Cannabis nicht konsumiert werden darf in den Biergärten, weil im Bundesgesetz steht, dass in unmittelbarer Nähe zu Minderjährigen ohnehin nicht Cannabis konsumiert werden kann. Und damit haben wir eine Rechtsklarheit geschaffen.
Oberste Ziele sind für Gerlach Rechtssicherheit und Gesundheitsschutz. Deshalb werde der Cannabiskonsum auch auf Volksfesten verboten, wo Konsumenten kaum Abstand halten könnten von Kindern.
Wir werden auch den Gemeinden mehr Spielraum geben, selbst weitere cannabisfreie Zonen zu definieren. Es wird eine Verordnungsermächtigung für die Kommunen geben und damit für sie die Möglichkeit, auf besondere örtliche Bedürfnisse zu reagieren, um so den Nichtraucherschutz, um den Kinder- und Jugendschutz im Sinne des Konsum-Cannabis-Gesetzes auch zu wahren. Wir denken dabei an touristische Sehenswürdigkeiten, die es gibt, an Freizeitparks, an Freibäder zum Beispiel.
Auch in den ausgewiesenen Raucherbereichen werde der Cannabiskonsum künftig verboten, so die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach, die die nötigen Gesetzesänderungen noch vor den Pfingstferien in den Landtag einbringen will. Auch im beliebten Englischen Garten in München gilt künftig ein offizielles Verbot.
Wir haben uns auch die staatlichen Gartenanlagen der Schlösserverwaltung angeschaut. Das betrifft den Englischen Garten in München, den Hofgarten, den Finanzgarten in München sowie den Hofgarten in Bayreuth. Bei weiteren Gartenanlagen der Bayerischen Schlösserverwaltung werden die privatrechtlichen Anlagevorschriften im Wege des Hausrechts, das sie ja haben, entsprechend angepasst. Auch dort wird ein Konsumverbot von Cannabis geregelt werden.
Außerdem will die bayerische Staatsregierung Ballungen von Cannabisclubs verhindern. Nur für jeweils 6.000 Einwohner soll deshalb je ein Club genehmigt werden. Horst Arnold, der rechtspolitische Sprecher der Landtags-SPD, nennt das Vorgehen der Staatsregierung Cannabis-Hysterie. Es sei grotesk, dass vor den Augen von Kindern Bierleichen aus Bierzelten getragen werden und bei Cannabis sei man viel strenger. Die geplanten Verbote sorgten zudem nicht für mehr Rechtssicherheit, so Arnold.
Denn wenn man jetzt Innenstädte anschaut, wo sich Außengastronomie an Außengastronomie reiht, wo unterscheidet man die Grenze der Gastronomie, wo ist der öffentliche Raum, wo ist dann die Sichtweite? Hier wird weniger Sicherheit geschaffen als mehr Verunsicherung und im Prinzip eine Fortsetzung der Kriminalisierung mit öffentlich-rechtlichen Mitteln.
Thomas Geppert, der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, lobt die Staatsregierung für mehr Planbarkeit. Den Wirten sei allerdings nur eine Hinweispflicht auf das Cannabisverbot zuzumuten.
Aber eine Kontrolle, die kann nur durch die Behörde erfolgen. Es wäre aktuell sogar die Strafverfolgungsbehörde, denn es ist eine Straftat. Hier können wir keine Hilfs-Sheriff-Tätigkeiten übernehmen. Das muss die Behörde vollziehen, da wäre der Wirt komplett überfordert.
Schon bisher haben laut Geppert die allermeisten bayerischen Wirte von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und das Cannabiskonsumieren in ihren Biergärten verboten.
Die Feinde der Verfassung lauern überall. Diejenigen, die mit unseren Werten und Gesetzen nichts anfangen können und vor allem gar nicht wollen, sie sogar verächtlich machen und bekämpfen, diese Menschen werden mehr. So steht es im Bayerischen Verfassungsschutzbericht. Extremistische Akteure, ganz gleich von welcher Richtung sie kommen, wollen die Gesellschaft spalten. So warnt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der Vorstellung des diesjährigen Verfassungsschutzberichts. Dort war Katharina Pfadenhauer.
Die Sorgen des Innenministers, sie gelten nicht mehr nur dem Links- oder Rechtsextremismus. Gezielte Desinformation, das sei eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Wie eng Desinformation und Extremismus inzwischen miteinander verwoben sind, könne man aktuell beim Nahostkonflikt beobachten. Extremisten würden solche Kriege nutzen, um die Menschen zu verunsichern und zu instrumentalisieren, sagt Innenminister Joachim Herrmann.
Stets versuchen Extremisten, sich unter die Menschen zu mischen, um unter diesem Vorwand ihre eigene extremistische Agenda voranzubringen.
Antisemitische Übergriffe haben laut Verfassungsschutz zugenommen. Auch aufgrund von Desinformationskampagnen. Gestreut würden sie teils von Einzelpersonen, teils von extremistischen Gruppierungen, teils von staatlichen Organisationen, sagt der bayerische Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner.
Beim Nahostkonflikt ist es so, dass bestimmte Player, zum Beispiel aus dem Bereich des Ausländerextremismus oder aus dem Islamismus, ihre Community ansprechen, versuchen hier innerhalb der Community die Personen zu mobilisieren, bis hin vielleicht zu dem Risiko, dass eben eine Mobilisierung auch zu Anschlägen hin erfolgt.
Als Demokraten dürfen wir den Extremisten dieses zynische Spiel nicht durchgehen lassen,
ergänzt der Innenminister. Denn Fake News würden benutzt, um die Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu schwächen. Neu ist diese Erkenntnis allerdings nicht.
Instagram oder Facebook oder TikTok und was auch immer. Es sind die Medien, wo man nahezu unkontrolliert unterwegs sein kann, mit weit weniger Aufwand und wesentlich schneller, als das früher für Extremisten möglich war.
Stellte der Innenminister bereits vor einem Jahr fest und bekennt dieses Jahr:
Wir müssen da ganz schnell werden, wir müssen noch schneller werden als bisher.
Es stelle sich die Frage, beklagen die Grünen, ob die Staatsregierung Desinformation und extremistische Strömungen richtig im Blick gehabt habe oder gar von den Dynamiken überfordert sei.
Als Landtagsgrüne reden wir schon seit Jahren unser Mund fusselig und fordern die Söder-Regierung auf, stärker gegen Desinformation und Fake News vorzugehen. Das heißt, es ist zum Beispiel aus unserer Sicht total entscheidend, dass wir auch in die Forschung massiv investieren, weil mal zu verstehen, wie funktionieren diese Desinformationskampagnen, wer steckt wo dahinter.
Zudem, so Schulze, müsse stärker auf die Gaming-Szene geschaut werden. Denn auch beim Zocken würde viel Desinformation verbreitet. Das Innenministerium will nun in den kommenden 2 Jahren 40 zusätzliche Stellen mit Schwerpunkt Desinformation beim Verfassungsschutz schaffen.
Soweit also die politische Diskussion zum Verfassungsschutzbericht und wie diejenigen, die die Verfassung schützen sollen, damit umgehen. Darüber hat Stefan Scheider mit Burkhard Körner gesprochen. Er ist der Präsident des Bayerischen Verfassungsschutzes.
Herr Körner, grüß Gott. Wie dramatisch ist unsere Demokratie denn bedroht? Ist alles noch kontrollierbar?
Grüß Gott, tatsächlich stelle ich eine starke Bedrohung der Demokratie fest, gerade in dem Bereich zwischen Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Verschwörungstheorien finden Vermengungen statt hinein in die neue Rechte, mit der Folge, dass Konflikte, die wir derzeit haben, Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, vorher die Corona-Krise und die daraus entstandene Verunsicherung bei breite Bevölkerungskreise dazu veranlasst, diese extremistischen Ideen zu unterstützen.
Ja, was heißt denn das in der Folge? Müssten Sie zum Beispiel bei der AfD noch schärfer, noch genauer hinschauen?
Bei der AfD stellen wir fest, dass sich die AfD weiter radikalisiert. Insbesondere grenzt sie sich gegenüber neurechten Gruppierungen immer weniger ab. Beispielsweise gibt es gemeinsame Veranstaltungen mit der identitären Bewegung als rechtsextremistische Gruppierung oder AfD-Angehörige treten auch verstärkt in rechtsextremistischen Zeitschriften wie Sezession oder Kompakt auf.
Schauen wir mal auf das Problem Nahost. Die Judenfeindlichkeit hat ja nach dem 7. Oktober auch bei uns in Deutschland zugenommen. Woher kommt dieser Antisemitismus genau und wer genau schürt ihn?
Der Antisemitismus wird in unterschiedlichsten Bereichen geschürt. Im Rechtsextremismus, da gehört es ja quasi zur Ideologie dazu. Aber auch im Linksextremismus stellen wir immer wieder fest, dass Antisemitismus geschürt wird, insbesondere bei den antiimperialistischen Rechtsextremisten und im Bereich der orthodoxen Linksextremisten. Und im Bereich des Auslandsextremismus stellen wir fest, dass dieser Antisemitismus Trigger ist. Trigger ist für Propaganda, dass Muslime hier in Deutschland benachteiligt werden. Und im islamistischen Dschihadismus ist es so, dass ebenfalls dieses Narrativ dazu dient, Personen, Einzeltäter zu entsprechenden Taten zu veranlassen.
Also weiterhin viel Arbeit für den Bayerischen Verfassungsschutz. Dankeschön an den Präsidenten Burkhard Körner.
Bis zum Jahr 2040 soll das Atomkraftwerk Isar 2 vollständig zurückgebaut sein. Der Rückbau hat diese Woche begonnen, genau ein Jahr nach dem Atomausstieg in Deutschland. Atomkraft ist somit sichtbar Geschichte. Sie wird buchstäblich verschwinden. Allen voran Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bis zuletzt gegen die Abschaltung der AKW ausgesprochen. Und nun? Wie ist das nun mit unserer Stromversorgung? Sitzen wir im Dunkeln und in der Kälte? Solche Szenarien wurden an die Wand geworfen. Also Zeit für eine Bilanz zur Stromversorgung von Lorenz Storch.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU war vor einem Jahr extra an den Atomkraftwerksstandort Isar bei Landshut gefahren. Um vor der Kulisse des Kühlturms deutlich zu machen, dass er von dem Atomausstieg, den er einst noch beschleunigen wollte, jetzt nichts mehr hält. Denn Deutschland war ja durch Russlands Überfall auf die Ukraine jetzt in der Energiekrise.
Wir haben keinen ernsthaften Ersatz für den Strom für 10 Millionen Haushalte. Und deswegen ist es schlichtweg unvernünftig, ökologisch unvernünftig, um CO2 zu reduzieren. Und auch wirtschaftlich gefährlich, weil wir damit hohe Strompreise haben, aus der Kernenergie dauerhaft auszusteigen.
Ein Jahr später lässt sich beurteilen, wie groß die Auswirkungen des Atomausstiegs wirklich waren. Es gibt eine Reihe an Auswertungen und Studien dazu, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Zuletzt von der Beratungsgesellschaft Enervis im Auftrag von Greenpeace. Autor Christoph Benkert bilanziert:
Also wenn wir uns die Börsenstrompreise seit Atomausstieg anschauen, dann sehen wir einen Rückgang. Es ist ein sehr starker Rückgang der Preise. Und dann können wir sagen, dass es aufgrund des Ausstiegs zu keinen relevanten preistreibenden Wirkungen gekommen ist am Markt.
Bei den Haushalten ist dieser Preisrückgang jedoch vielfach noch nicht angekommen. Die Stromversorger geben ihn an ihre Bestandskundschaft nur verzögert weiter. Laut Norbert Endres von der Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern sind bei Neuverträgen inzwischen wieder Strompreise von 26 Cent pro Kilowattstunde im Angebot.
Allerdings gibt es natürlich noch Kunden, die jetzt nach Auslaufen der Strompreisbremse immer noch über 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Und diesen könnte ich natürlich dringend einen wenigstens Tarifwechsel empfehlen. Es muss nicht immer gleich ein Anbieterwechsel sein.
Doch Atomkraftbefürworter wie Markus Söder argumentieren nicht nur mit dem Strompreis, sondern auch mit dem Klimaschutz.
Macht doch keinen Sinn, quasi auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen.
Auch hier sagt der Autor der Greenpeace-Studie Christoph Benkert:
Die Furcht war unbegründet. Unsere Analysen haben gezeigt, dass die CO2-Emissionen der Stromerzeugung weiter reduziert werden konnten. Und die Entwicklung ist in erster Linie durch die geringere Verstromung durch Stein- und Braunkohlekraftwerke zurückzuführen.
Allerdings hat vor allem die sinkende Kohleverstromung gemeinsam mit dem Aus der Kernkraftwerke dazu geführt, dass Deutschland im Jahr nach dem Atomausstieg vom Stromexporteur zum Importeur geworden ist. Ungefähr 5% des deutschen Strombedarfs kam seit dem Ausstieg aus dem Ausland. Allerdings nicht, weil wir im Inland nicht genug Erzeugungskapazität hätten. Zu jedem Zeitpunkt des vergangenen Jahres gab es genug Gaskraftwerke, um die Stromnachfrage zu decken. Aber die konnten ausbleiben, weil der Importstrom billiger war. Im Ergebnis hat Deutschland eigene Kernkraftwerke abgeschaltet und trotzdem Kernkraftstrom aus Frankreich importiert.
Man muss dazu aber sagen, dass diese Importmengen zu ungefähr 50% aus erneuerbaren Energie stammen und nur zu je 25% aus fossiler und nuklearer Erzeugung.
Wir profitieren also davon, dass nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa der Ausbau von Erneuerbaren boomt. Vor allem Photovoltaik, aber zunehmend auch Windkraft. In Deutschland hat der zusätzlich erzeugte Ökostrom seit dem Atomausstieg rechnerisch ziemlich genau die Strommenge ersetzt, die aus den Reaktoren fehlt. Klar ist aber auch, dabei hat günstiges Wetter mitgeholfen und der Stromverbrauch wird künftig erheblich steigen. Wenn die Energiewende klappen soll, muss der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie also zügig weitergehen. Und wenn Kohlekraftwerke möglichst schnell ganz vom Netz gehen sollen, die Bundesregierung strebt das ja an, braucht es wasserstofffähige Gaskraftwerke, um sie zu ersetzen. Die deutsche Stromversorgung hat den Atomausstieg verdaut. Am Ziel ist sie aber noch lange nicht.
Mehr Ämter aufs Land. Nicht alle Bürokratie soll sich in den Metropolen ansiedeln. Der Freistaat will seine Verwaltungen breit ins Land streuen. Wo also ein neues Landesamt entsteht, wo neue Verwaltungen mit neuen Mitarbeitern entstehen, ist für die Region enorm wichtig. Entsprechend gefeilscht wird dann auch um solche Ämter. Niederbayern bekommt nun ein eigenes Verwaltungsgericht. Aber wo soll das stehen? CSU und Freie Wähler haben sich am Ende für Plattling im Landkreis Deggendorf entschieden. Marcel Kehrer.
Plattling sei wegen seiner guten Verkehrsanbindung bestens geeignet. Die Stadt liege in Niederbayern sehr zentral. Zugleich sei sie Bahnknotenpunkt und liege an zwei Autobahnen, teilte Florian Streibel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, dem BR mit. Nach langem, zähem Ringen sei es gelungen, mit dem Koalitionspartner CSU einen sinnvollen Kompromiss in dieser wichtigen Frage zu finden, erklärte Streibel.
Es war dir klar, dass Niederbayern einen eigenen Verwaltungsgerichtsstandort braucht und auch verdient hat.
Bislang ist das Verwaltungsgericht in Regensburg auch für Niederbayern zuständig. Ministerpräsident Markus Söder hatte vor 4 Jahren bei der Klausur in Seeon verkündet, dass der Bezirk Niederbayern ein eigenes Verwaltungsgericht bekomme. Zunächst sollte es in Freyung entstehen. Allerdings waren sich CSU und Freie Wähler in den darauffolgenden Jahren beim Standort nicht mehr einig. Zuletzt schien es, als sei das Projekt vom Tisch. Zur Diskussion standen zeitweise auch Grafenau, Deggendorf und Passau. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hatte schließlich Plattling als Standort vorgeschlagen und ebenfalls auf die gute Verkehrsanbindung der Stadt verwiesen.
Bei der Präsidentschaftswahl in Russland im März waren keine unabhängigen internationalen Wahlbeobachter dabei, etwa von der OSZE. Sie waren nicht erwünscht. Aber 3 bayerische AfD-Politiker waren da, eingeladen von Russland. Das hat die Bundesspitze der AfD in Berlin nicht nur verärgert zur Kenntnis genommen, sie hat die 3 Bayern für ihre Reise nach Russland nun offiziell gerügt, berichtet Peter Queton.
Die 3 AfD-Landtagsabgeordneten Ulrich Singe, Andreas Jurka und Elena Rohn wurden für ihre Reisen als Wahlbeobachter nach Russland vom AfD-Bundesvorstand abgemahnt. Berichte der Süddeutschen Zeitung und der Augsburger Allgemeinen haben sich damit bestätigt. Nach eigenen Angaben waren die AfD-Abgeordneten auf Einladung von russischer Seite dort. Offizielle Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hatte Russland hingegen nicht zugelassen. Die AfD-Bundesspitze hatte den 3 Abgeordneten zuvor empfohlen, die Reise nach Russland nicht anzutreten. Für die Abmahnung verweist die AfD-Bundesgeschäftsstelle auf die Parteisatzung. Bei Verstößen gegen Satzung, Grundsätze oder Ordnung der Partei könne abgemahnt werden. Und im Wiederholungsfall oder bei vergleichbarem Verhalten drohen weitere Ordnungsmaßnahmen wie Ämtersperren und im schlimmsten Fall ein Parteiausschlussverfahren. Die Abgeordneten Singer, Jürka und Rohn äußerten sich im russischen Fernsehen nach der Wahl positiv über die Abläufe. Zuvor erklärten sie die Kosten selbst zu tragen, um Vorwürfen einer Befangenheit keinen Raum zu bieten.
Im Bayerischen Landtag ist diese Woche zum ersten Mal über das geplante Bundeswehrgesetz debattiert worden. Das Kabinett hatte Anfang des Jahres beschlossen, die Bundeswehr zu stärken und dazu gehört für die bayerische Staatsregierung, dass die Bundeswehr beispielsweise Jugendoffiziere an Schulen schickt zur Berufsorientierung. Und die Bundeswehr soll von den Unis profitieren. Deren Forschung soll nämlich dem Militär zur Verfügung gestellt werden. Diese Pläne fanden bei der Debatte im Landtag nicht die Zustimmung aller Fraktionen, wie Eva Eichmann beobachten konnte.
Es sind große Begriffe, mit denen Florian Herrmann deutlich machen will, welche Bedeutung das bayerische Bundeswehrgesetz aus Sicht der Staatsregierung hat. Man schreibe, sagt der Staatskanzleichef, gewissermaßen Rechtsgeschichte. Bayern sei das einzige Land, das ein entsprechendes Gesetz initiiert habe, und das sei der Beitrag Bayerns zur Zeitenwende, Ein Begriff aus dem Mund von Kanzler Olaf Scholz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, mit dem er ankündigte, die Bundeswehr zu stärken.
Mit den Änderungen im Landesrecht, die wir jetzt vornehmen möchten, erleichtern wir die sicherheitspolitische Forschung, stärken die Verankerung der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft und reduzieren bürokratische Hürden.
Die Hochschulen sollen künftig mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, wenn dies im Interesse der nationalen Sicherheit erforderlich ist, so steht es im Gesetz. Und in diesem Gesetz steht auch, dass Zivilklauseln künftig verboten sind. Heißt, Hochschulen dürfen sich nicht verpflichten, nur für friedliche und zivile Zwecke zu forschen. Dann wären Kooperationen mit Rüstungsunternehmen oder Armeen ausgeschlossen.
Dem wollen wir von vornherein Einhalt gebieten, indem wir Zivilklauseln, also die Selbstbeschränkung von Universitäten und Hochschulen, auf reine Zivilforschung gesetzlich ausschließen.
Der Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler, verbindet mit dem Gesetz zwei wichtige Signale. Erstens, Bayern stehe zu 100% hinter der Bundeswehr. Und zweitens, Bayern verfüge über leistungsfähige Bundeswehrstandorte, die, so sieht es Bernhard Pohl, gern noch aufwachsen dürften. Heftige Widerworte dagegen von der AfD. Dieter Arnold beklagt den Zustand der Bundeswehr, dafür zuständig in seinen Augen CSU und CDU. Der Gesetzentwurf erscheine ihm jetzt wie die Vorbereitung auf einen anstehenden Krieg, sagt er.
Sie hetzen und provozieren so lange, bis es wirklich kracht. Sie wollen Marschflugkörper, Sie wollen militärisches Gerät in die Ukraine und Sie wollen unsere Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umbauen. Wollen Sie wirklich den Krieg? Wollen Sie wirklich den Krieg? Wo ist Ihr Gewissen?
Klauseln, egal ob in militärische oder zivile Richtung, hält der Grünen-Politiker Toni Schuberl für ein Problem, aus seiner Sicht verfassungswidrig. Und noch ein anderer Punkt im Gesetzentwurf treibt Schuberl um, dass erzielte Forschungsergebnisse auch für militärische Zwecke der NATO-Bündnispartner genutzt werden dürfen.
Sie wissen schon, dass auch die Türkei NATO-Bündnispartner ist. Sie gewähren dem Diktator Erdogan Zugriff auf die komplette militärisch verwertbare Forschung. All unsere Hochschulen haben sie jeglichen Kompass, jegliche Vernunft und jegliches Augenmaß verloren, seit sie im Bund aus der Regierung geflogen sind.
Für die SPD tritt Markus Rinderspacher ans Rednerpult. Seiner Partei gehe es darum, die Sicherheit des Landes zu stärken. Das verbinde sie mit der CSU, so Rinderspacher. Und trotzdem?
Das vorgelegte Gesetz ist in weiten Teilen durchaus symbolhafter Natur. Am stärksten ist die CSU einfach immer darin, Probleme zu lösen, die gar keine sind.
Nächster Schritt: Das Gesetz wird im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten beraten.
Das war die Woche der Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger.